Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen.
So, ich bin hier wieder bei Oliver Böpple und wir nehmen jetzt das zweite Podcast auf, was aber bei mir nachher das erste Podcast sein wird, was ich veröffentliche.
Crazy.
Ja, crazy. Also, aber bevor alle wegen Verwirrung aufhören, uns zuzuhören. Oliver, Design Thinking, heißer Scheiß, Hype oder ist unabflachend?
Alles. heißer Scheiß, ja, definitiv, weil im Design Thinking ganz viele interessante, wertvolle Dinge drinstecken. Also wenn man sich's mal anschaut, ist es ja von Strategieentwicklung, Probleme zu analysieren, Probleme auf den Punkt bringen. Ich glaube, wer das kann, hat schon immer irgendwie gewonnen. Von Marktforschung, die Triangulation der Methodik, Tiefeninterviews, Beobachtung, auch das ist ja eine Disziplin, die für Unternehmen, glaube ich, schon immer einen Wert gestiftet haben. Früher hieß es ja, Kunde ist König. Heute heißt es halt Customer Centricity. Also sehr, sehr spannend, einen Entwicklungsprozess zu haben, wie du Ideen, Teams aussteuerst. Ich glaube, Design Thinking ist deswegen so ein Hype-Thema gleichzeitig auch, weil es natürlich eine Möglichkeit und eine Antwort auch liefert, auf die komplexen Problemstellungen in Teams zu arbeiten. Interdisziplinären Teams im Idealfall. Das hat man natürlich leider nicht immer, aber deswegen natürlich sehr, sehr interessant. Jemand hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich denn in einer Gruppe von 5 Personen besser zusammenarbeiten? Fand ich immer schon einen Mehrwert, wenn ich mal so ans Private denke, wie kannst du mit, ich bin jetzt so um die 40, wie kannst du mit deinen 5 Buddies einen Urlaub gestalten? Auch das ist mal eine Challenge.
Irgendwie. Allerdings.
Ein Junge ist irgendwie leichter, ist, weil man ist flexibel, aber deswegen wie arbeitet man zusammen? Die Orientierung an einem Gestaltprozess, an Phasen, enormer Mehrwert, Prototyping, Testing, Marktforschung, Test, Produkttest, war schon immer ein Themenfeld separat auch. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Wertvolles drin. Hype, ja, Segen und Fluch zugleich, wenn sich jemand aus einer Agentur, wo er die besten Experten der Welt hat und das halt jahrelang macht und, was weiß ich, du willst halt Tennis auf dem Center Court und Wimbledon spielen, hast auch die Leute und die Methoden und das Know-how. Wenn sich dann jemand die Mühe macht, sowas mal niederzuschreiben und vielleicht auch zu vermarkten und Prozess zu gestalten, dann hat es halt auch dazu geführt, dass es irgendwie trivialisiert wird und halt alle Welt für alle Problemstellungen anwenden. Das heißt, ich würde mal sagen, Design Thinking ist ja irgendwie auch da, um nicht nur irgendwas Bestehendes zu optimieren, wie kann mein Wohnzimmererlebnis verbessert werden, okay, das mag für viele auch interessant sein, aber dafür brauchst du vielleicht nicht ein interdisziplinäres Team und 5 Sprints, sondern da kann man auch schon ganz schön viel in der Wissenschaft und Literatur anlesen. Wenn du aber halt irgendwie im Wimbledon-Finale stehen willst mit einem coolen Team und so, dann glaube ich, gibt's ganz gute Zutaten, wie du das erreichen kannst, aber du musst dir halt bewusst sein, für was setzt du Design Thinking ein, mit welchen Erfolgsfaktoren, mit welcher Wirkung, was willst du erreichen? Und deswegen, ja, Hype, ja, es ist total leicht zugänglich. Man macht einen 2-Tages-Kurs, eine Schulung, eine Zertifizierung, macht ein paar Interviews, man macht die Synthese und ein paar Prototypen und Co. Und dann ist man innovativ. Ja, das ist leider der Hype, an dem wir irgendwie alle angelangt sind. Und ich glaube, das Zweite, was zum Hype führt, ist das Einsatzgebiet, dass wir eben Design Thinking originär in einem Kontext anwenden, für das es irgendwie nicht gedacht war. Ich sag mal, wenn du mit 5 Controllern dein Wohnzimmererlebnis optimieren willst an einem 4-Tages-Sprint, kannst du das machen. Man kann aber auch so die Augen rumpfen und sagen, warum machst du das?
Bevor wir weiter auf das Detail eingehen, was Design Thinking überhaupt ist, vielleicht einfach nochmal kurz so ein bisschen, wo kommst du her, was ist deine Ausrichtung und wie bist du eigentlich überhaupt mit Design Thinking in Berührung gekommen?
Ja, ich habe ich würde mal sagen, ich habe so einen postmodernen Lebenslauf, kein klassisches Karrierekonstrukt. Ich habe mal angefangen mit Kommunikationspsychologie. Das hat mich irgendwie mal interessiert, wie kannst du eigentlich Werbebotschaften und was ist da eigentlich dahinter? Habe aber schnell festgestellt, so viel ist da irgendwie auch nicht dahinter. Habe dann nach Berlin gewechselt, an die Technische Universität Berlin, Medienökonomie studiert. Ja, wie man sich heutzutage, glaube ich, die Lebensläufe so ein bisschen auch zurechtschustert, war meine Entscheidung nach dem Studium Abschluss machen und dann irgendwas mit digital. Ich bin dann in den Online-Werbebereich gegangen, war 2 Jahre in Zürich, Sales Manager, Online-Marketing, klassische Werbekampagnen, so, aber so ein bisschen die digitale DNA in Klicks, Leads und Behavioral Targeting-Kampagnen damals aufgezaugt. Nach 2 Jahren fand ich es ein bisschen langweilig und wollte so als Geisteswissenschaftler ein bisschen mehr in die Tiefe wieder einsteigen, konzeptionell zu arbeiten. Bin dann ans Institute of Electronic Business in Berlin. Das war eine Institution als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Beratung, Umsetzung. Also eigentlich sehr, sehr spannend. Und habe da so ganz klassisch gelernt, okay, es gibt neue Themen. Es gibt irgendwie Vorgesetzte und Chefs. Aber irgendwie hat keiner eine Ahnung und du musst dich halt diese Themen reindrehen, die irgendwas aneignen. Und wir hatten so 24 Mitglieder in diesem Institut. Deutsche Telekom, also namhafte Unternehmen auch, Bayer Business Services, und waren meistens irgendwie mit der Herausforderung dann konfrontiert, wie kannst du denn neue Ideen, damals hieß es nicht digitale Transformation, sondern wie können wir denn neue digitale Dinge irgendwie anstoßen, war meistens mit dieser Aufgabe konfrontiert und habe dann als Nicht-BWLer, weil ich rückblickend weiß, dass BWLer das auch nicht gelernt haben, meistens verwundert in Forschungsprojekten, in realen Projekten, wie dieser Ideenentwicklungsprozess und wie das irgendwie so abläuft. Ja. Mhm. Und da ich das unterste Glied, damals gab es noch keinen VUCA und keine selbstorganisierten Teams, sondern ich war der wissenschaftliche Mitarbeiter, der eben ein Briefing auf den Tisch bekommen hat. Das Briefing war so mittelgut, weil der Auftraggeber das Briefing auch nicht so richtig verstanden hat. Man musste halt irgendwas aus dem Projekt machen, war ich dann schnell in der Situation, dass ich nach irgendwelchen Methoden, Ansätzen, Hilfskonstrukten gesucht habe, um Teams besser auszusteuern, um einen, nicht mal Ideenentwicklung, um generell einen Gestaltprozess irgendwie anzuleiten.
Okay.
Und wir hatten damals 2 Kollegen, Simon und Jan, die waren dann glücklicherweise mit die ersten Coaches, die an die D-School vom Hasso-Plattner-Institut gewechselt sind. Ich glaube, 2008, 2009 wurde die D-School von Hasso Plattner eben gegründet. Der Design Thinking in New York, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, kennengelernt hat. Und natürlich von dieser Arbeitsweise total angetan war und gesagt hat, für sein Informatikinstitut braucht er das auch. So hatte ich den ersten Berührungspunkt, war damals in Industrieprojekten und auch in Forschungsprojekten tätig. Und ich glaube, jedem das kann man, glaube ich, nicht abschreiben. Jeder, der im 2-Tages-Design-Thinking-Sprint-Workshop gemacht hat, ist irgendwie auch mal erstmal Feuer und Flamme, weil du halt anders mit Leuten zusammenarbeitest, weil du ins Tun kommst, weil du eine Persona hast, weil du was Konkretes hast am Ende, keine 40-Seiten-Dokumentation eines Meetings. Also irgendwie war das recht einleuchtend und das war so der Fixpunkt für mich, wo ich für mich innerlich gesagt habe, komplexe Problemstellungen aus der Forschung kommen, Digitalisierung, da ist, glaube ich, einfach sehr viel Wertvolles drin und habe dann dieses Thema, es hat mich nie losgelassen, ich habe es immer weiter versucht zu intensivieren und in Projekten auch anzuwenden.
Wenn wir über Design Thinking reden, das gerade eben gesagt, D-School und aus USA, wenn ich jetzt meiner Mutter, Großmutter, keine Ahnung, erklären müsste, was ist ein Design Thinking? Mhm. Wie fasse ich ihr das denn zusammen, so dass sie es versteht?
Da hat sich jemand hingesetzt und hat dir eine Anleitung geschrieben, an der du dich orientieren kannst, wie du mit mehreren Menschen, Experten, neue Lösungen, Ideen entwickelst und die auch verprobst. Also ja, ein Prozess, eine Arbeitsanleitung, die dir erstmal hilft, das Miteinander, die Arbeitsorganisation zu erleichtern, das Zusammenspiel zwischen Menschen, zwischen Experten. Ja, ganz banal würde ich meiner Oma sagen, ein gut funktionierender Arbeitsprozess, ja, der dir erstmal hilft, dich auf das Wichtigste zu konzentrieren.
Okay, das ist quasi der Basislayer, der drunter liegt. Mhm. Und wenn du jetzt mal die typischen Design Thinking, Double Diamonds und so sonstiges durchgehst, was sind so die typischen Stufen eines Design Thinking Prozesses?
Die klassischen 5 Phasen. Oder 6 Phasen, im Englischen 5, im Deutschen haben wir irgendwie 6. Also auch das ist eigentlich Logik. Du sollst dich erstmal damit beschäftigen, was ist das Problem, über was denken wir nach. Erweitert auch, warum denken wir über das Problem nach. Wer hat das Problem, in welchem Kontext tritt es auf? Lohnt es sich eigentlich überhaupt, darüber nachzudenken? Muss ich das Problem neu formulieren? So Albert Einstein wird oft zitiert. wenn ich eine Aufgabenstellung habe und eine Stunde Zeit, mache ich mir 50 Minuten Gedanken über die Problemstellung und 10 Minuten verwende ich dann für Ideen. So ähnlich könnte es sein im Design Thinking. Aber das ist mal die erste Phase, also nicht halt direkt im Vergleich zur technisch getriebenen Innovation oder auch zu vielen aus der BWL etablierten Ansätzen zu sagen, ich fange einfach mal Ideen an. Wir haben mal auf den Nichts gute Ideen, müssen die nur umsetzen und dann haben wir ein gutes Produkt. Das ist schon mal ja ein Kernelement und dann halt zu sagen, wenn du eine Idee entwickelst, versuch sie greifbar zu machen, nicht nur verbal irgendwie zu verartikulieren in Excel-Tabellen, sondern versuch über sogenannte Prototypen, also Lernmöglichkeiten, Lernfelder eigentlich, möglichst viel Wissen, Erfahrung aufzusaugen, was ist gut an der Idee, was nicht, indem du deinen Prototypen, dein ja, visuelles Mockup, deine visuelle Darstellung der Idee an echten Probanden abtestest, ja. Und das ist, glaube ich, so der Prozess, der in anderen Bereichen User-Centered Design generell halt Vorteile hat, indem du eben gute Lernumfelder dir kreierst, damit du nicht zu abstrakt und immer nur in deinem eigenen Süppchen kochend irgendwelche Ideen jahrelang entwickelst.
Zum Thema Dauer von so einem Design Thinking Sprint, nenne ich es jetzt mal. Also ich habe schon von einem Blatt Papier innerhalb von 45 Minuten kennengelernt, bis hin zu, weiß ich nicht, ich glaube, das längste, was ich mal gesehen habe, war irgendwie 1-2 Monate. Was ist so deine Erfahrung, abhängig von der Komplexität des Projektes, von dem Setup, von dem Thema, oder was sind so deine Dauer von den Sprints?
Ist völlig von abhängig von der Aufgabenstellung. Und da trennt sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen und da muss man, glaube ich, auch unterscheiden, in welchem Umfeld und warum wird Design Thinking eingesetzt für ein bestehendes Unternehmen von Corporate. Ist natürlich das alte Mindset von Effizienz und Effektivität getrieben, irgendwie was schließt schnell an, was produziert schnell Ergebnisse, natürlich ein starkes Mindset, was uns dann eher zu verleitet, kurze Design Thinking Sprints Projekte zu machen, um greifbare Ergebnisse zu haben. Das Einsatzfeld von Design Thinking ist für mich originär der innovative Bereich. Das heißt, um wirklich Dinge zu entwickeln, die deinen Markt, deine Branche, dein Unternehmen oder vielleicht im Zweifelsfall auch die Welt noch nicht gesehen hat, ja. Und dafür brauchst du eben, weil das komplexe Problemstellungen sind, Herausforderungen, interdisziplinäre Teams und das ganze Tobavo, was so um Design Thinking herum gestaltet wird. Ich glaube, da kann es seine Wirkung entfalten. Das heißt aber nicht, dass du mit dieser Arbeitsweise natürlich auch im Vergleich zu klassischen Methoden an einem Tag, an zwei Tagen nicht schon bessere Ergebnisse erzielen kannst. Okay. Weil du eben ja in kurzer Zeit, geleitet durch einen Coach, durch einen Arbeitsprozess, durch Visualisierung, durch Nutzerperspektive, wenn du gewisse Dinge beachtest, kommst du früher auch zu greifbaren Ergebnissen und die im Idealfall auch schon evaluiert sind. Aber wie lange muss ein Design-Sprint, Design-Thinking-Projekt ausgestaltet sein, ist extrem abhängig von der Komplexität der Fragestellung. Möchtest du herausfinden, wie kann ein Newsletter besser gestaltet werden? Gibt es auch Unternehmen, die dann Design Sprints, Design Thinking anwenden? Würde ich eher nicht machen. Wenn du wirklich radikalere Innovation, um es mal so zu beschreiben, entwickeln möchtest, dann brauchst du einfach Zeit, weil du Menschen in einem neuen Arbeitsprozess schulen musst. Das heißt, die brauchen Kompetenzen, Ausbildung, auch Werte, auch ein Team zusammenspielt, was bisher nicht der Fall war. Und sie müssen sich in einem Themenfeld tiefer eingraben, Erfahrungen ausbilden, iterieren. Und das braucht seine Zeit. Also da würde ich sagen, 3-4 Monate brauchst du auf jeden Fall, damit ein nicht geübtes Team verwertbare Ergebnisse hervorbringt.
Du hast gerade eben den Unterschied oder zwei Sachen genannt. Einmal Design Sprints versus Design Thinking. Jetzt ist mal gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Mein naives Verständnis davon ist, Design Thinking ist eigentlich wirklich, wenn du tiefgreifender reingehen willst, größere Themen. Design Sprint ist für mich eher in einer Woche, das ist ja diese berühmte Google Design Sprint, innerhalb von einer Woche nach einem geleiteten Prozess, nochmal, sage ich mal, wenn du bestehendes Produkt hast, dein Produkt nochmal challengen, neue Produkte skizzieren, neue Ideen skizzieren, ziemlich schnell zum Proof of Concept kommen, zum einen speziellen Thema oder Produkt. Design Thinking, wie gesagt, für mich dann eher so dieses größere, wir wollen Innovationsprojekt, wir wollen was Neues erfinden, was Neues machen. Ist das so? Oder ist es einfach nur, dass es zwei Methoden sind mit einer ungefähr gleichen Ausrichtung? Weil für mich ist so dieser Design Sprint eigentlich ein kleiner Design Thinking Sprint.
Ja, genau, das kann man schon so sagen. Design Thinking war schon immer ein Sprint. Also du hast eigentlich schon immer versucht, in kürzester Zeit mit den geeigneten Methoden möglichst schnell das Richtige zu lernen. Und das heißt, Design Thinking an sich ist eben kein standardisiertes Vorgehen, wo du Empathy Map und welche Methoden auch immer linear einfach mal einsetzt, sondern du musst dir immer überlegen, was ist die Problemstellung, wo steht das Team, was brauchst du als Coach für Methoden, um in dieser Zeit, die du zur Verfügung hast, den bestmöglichen Erkenntnisrückschluss zu ziehen, also okay, zu lernen. Und Design Sprint von Google ist natürlich eine Arbeitsweise, was für uns Design Thinking Leute, wenn man so nennen darf, nichts Neues ist, sondern wir haben schon immer echt Design Sprints gemacht, mit unterschiedlichen Methoden. Der Vorteil, in Anführungszeichen, beim Design Sprint von Google ist halt, dass es nochmal ein sehr durchdachtes, komprimiertes Format ist, was in kürzester Zeit zu einem okayen Lernergebnis führt. Die Einsatzgebiete von einem Design Sprint und Design Thinking, wenn du ein ungeübtes Team in einem neuen Wissensfeld mit dem Design Sprint reinschickst, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein gutes Ergebnis rauskommt, sehr, sehr gering sein. Mhm. Es kann sein, dass sie von den 5 Nutzertests was lernen und Co., aber im Idealfall der Design Sprint, Entstehungskontext, Google, du hast eben 5 fancy Experten, UX-Designer, ein cooles Team, was sich seit 3 Jahren mit Robotik beschäftigt und sich der Problemstellung, der Tiefe der Problemstellung, der Methoden, auch Kompetenzen im Team total bewusst ist. Und diese Personen schließen sich 4 Tage ein, nutzen diesen Design Sprint, um halt nochmal sehr detailliert herauszufinden, ist mein Produktansatz mit dem Robotik falsch oder richtig? Was für Usability-Hinweise kann ich gewinnen? Das heißt, es ist so ein bisschen anderes professionelles Setting, was dort erstmal stattfindet, weil du halt ein Team hast, das eben Kompetenzen und Erfahrungen in diesem Wissensfeld, in diesem Problemfeld mitbringt.
Okay.
Wenn du einen Design Sprint machst mit einem ungeübten Team, ist es, glaube ich, Lotterie. Also, wirst du auch eine Lernkurve haben, aber die Lernkurve ist halt eigentlich für den Aufwand, was du betreibst, eigentlich zu gering. Ja. Und das heißt, die Vorbereitung von Design Sprints, aber auch im Design Thinking, wer macht was, ist halt elementar. Und ich glaube, der Unterschied beim Design Thinking ist, dass du viel tiefer nochmal überhaupt analysierst, was ist meine Problemstellung? Um was soll es eigentlich gehen?
Mhm. Auch da wieder aus eigener Erfahrung, das hatte ich eben schon mal im Vorabgespräch erwähnt. Wir haben ein Projekt zusammen gemacht und da war genau dieses, als du angekommen bist und hast gesagt, okay, lass uns mal intensiv jetzt analysieren, wo ist denn das Problem, lass uns das nochmal clustern, lass uns da nochmal reinbohren, lass uns nochmal Interviews machen, verdreht man natürlich erstmal die Augen, weil man sich denkt, jetzt gebe ich Geld dafür aus, das zu analysieren, was ich eh schon weiß, vermeintlich weiß natürlich. Im Nachhinein war es aber die beste Entscheidung ever, weil man einfach gemerkt hat, man weiß gar nicht so viel und man kriegt nicht nur die Sachen niedergeschrieben, die man vorher nicht weiß, sondern man lernt massiv dazu. Und wir haben ja ein paar legendäre Interviews zusammenführen dürfen mit ein paar Freunden, die ich teilweise gerne an die Wand geklatscht hätte von ihrer Einstellung. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht, wie hieß er?
Ah, ich weiß es
Alexander. Nicht mehr. Ich glaube Alexander. Nee, der andere, der lieber 50 Euro pro Monat für sein Auto weglegt. Nee, 150 Euro pro Monat für sein Auto weglegt und 50 Euro für seinen Sohn. Mal als Beispiel zu nennen. Andere Geschichte. Auf jeden Fall lernt man ziemlich viel von den Personen. Wie wichtig ist dieses Element, Interviews auch zu führen und ziemlich schnell Interviews zu führen? Das ist ja so ein der Kernelemente von Design Thinking. Also Feedback zu bekommen.
Erstmal unabhängig von Empathy Maps, wo du sagst, hören, sehen, fühlen. Ich versuche also ein emotional gefühltes Verständnis für Problemstellung von Menschen zu entwickeln. Ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die erste Erfahrung, die Teams oder die du vielleicht auch gemacht hast oder auch dein damaliger Geschäftsführer, zu erleben und nicht nur zu lesen, zu hören, dass andere Menschen anders ticken. Also das klingt total banal, aber
es ist
halt einfach ein Erlebnis, dass du kannst in irgendeine Kneipe gehen und dich mit Menschen unterhalten und du wirst sofort einen Effekt haben, was hast du denn für eine Perspektive auf das Problem oder du wirst in eine Diskussion eintreten und aus dem Business-Kontext, aus deinem Mindset, aus deiner Erfahrung, ich sag mal systemisch, Beobachtung zweiter Ordnung, ja, jeder konstruiert seine eigene Realität, hat einen Blindspot, wie er sich die Welt konstruiert, ist das schon mal sehr, sehr wichtig, die Erkenntnis, Scheiße, da draußen ist Vielfalt. Es ist halt nicht linear, sondern es ist irgendwie komplex, hat irgendwas mit Menschen zu tun, für die ich was konstruieren möchte. Das zweite ist dann natürlich, wenn es dann noch gelingt, Erkenntnisse zu finden, für die es wert ist, drüber nachzudenken, also ungelöste Probleme, Herausforderungen, ist das natürlich noch ein Datensatz oder ein Unterscheidungsmerkmal, was dir hilft, gute, bessere Ideen zu entwickeln. Das ist immer schwierig, sowas auch herauszufinden. Ich glaube, die Erfahrung habt ihr damals auch gemacht. Also die liegen halt nicht auf der Straße. Du machst halt nicht irgendwie kurz mal 8 Interviews und dann hast du die. Aber in dem Prozess, in den du dich reinbegibst, was das kreativ konzeptionell, Daten zu verarbeiten, zu interpretieren, kreative Leistungen zum an den Tag zu legen. Ich glaube, das ist nochmal ein weiteres Merkmal dieses Prozesses, was du in dem analytischen oder in dem reinen Businessplan-Kontext irgendwie nicht hinbekommst. Und all das hilft dir halt später, um nochmal klarer, vielleicht ist es deine erste Idee oder dein Wissen, was du mit reinträgst, aber irgendwie nochmal mit weiteren Daten anzureichen und zu sagen, hey, auch emotional hänge ich an der Idee irgendwie. Auch ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe es erlebt, ich habe Tests gemacht, so da ist für mich was drin. Und ich glaube, unabhängig vom Analytischen, die meisten Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, Kopf oder Bauch, haben auch viel mit dem Bauch zu tun. Und viel Energie wirst du in deinem Leben auch aus der Bauch entscheiden. Wie fühlt sich das Ganze an? Weil nur analytisch gibt es vielleicht auch Menschen, die ihr Leben nur analytisch linear planen, aber ich glaube, es ist meistens auch mit Gefühlen und so irgendwie verbunden.
Und da war auch ein Fehler, den wir damals gemacht haben. Du hattest uns ja beraten und am Anfang war die Idee, direkt ein Team aufzubauen und den ganzen Prozess mit dem Team durchzuziehen. Aus verschiedenen Gründen war das Team dann ich plus einen Freelancer, den wir zeitweise dazugenommen haben. Und da ist genau dieses Phänomen eigentlich aufgekommen, dass ich habe den Prozess von vorne bis hinten durchlebt und ich habe das wirklich erlebt, emotional, die verschiedenen Leute, ja, die Gespräche, die Idee ist in meinem Kopf Tag und Nacht gewachsen. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, die Personen, die wir später reingenommen haben, die haben dieses Grundverständnis, diese Idee gar nicht gehabt. Deswegen eins so der wichtigsten Lessons learned für mich, wenn ich Design Thinking in Zukunft nochmal anwende, dann muss ein Team von vornherein feststehen, was die ganze Phase von Beginn halt eigentlich schon mitmacht und nicht erst dann einsteigt, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln. Das Gleiche, wenn man sagt, man nimmt zum Beispiel einen UX-Designer mit dabei, was meines Erachtens für die zweite Phase oder die hintere Phase sehr hilfreich ist, um nachher, wenn es um Proof of Concept geht, auch da zu visualisieren, zu helfen. Auch so eine Person muss eigentlich schon von Anfang an mit dabei sein, weil du entwickelst sonst gar nicht dieses Verständnis, was für mich Design Thinking so phänomenal macht.
Du kannst einen Erfahrungshintergrund, was jemand gemacht hat, kannst du nicht auf jemanden kopieren. Ich glaube, es ist immer eine Frage, ist jemand geübt in kreativ, in konzeptionellen Arbeitsweisen? Deswegen sagen wir auch immer, wenn du einen UX-Designer kaufst, das muss halt jemand sein, der jahrelang eigentlich Konzepte, Ideen, einen Gestaltprozess komplett durchläuft und nicht irgendwie nur Mockups macht. Ja, das ist ein riesen Denkqualitätsunterschied in der ganzen Geschichte. Und man kann das vergleichen, diesen Prozess auch mit dieser Annahme, ich habe eine geile Unicorn-Startup-Idee und ich erzähle die auf gar keinen Fall irgendjemand, weil der wird die sofort kopieren. Ich kann dir jetzt irgendwie eine Idee erzählen und sagen, ich würde gerne eine Plattform machen, wo die restlichen A-Klassen Mercedes-Benz irgendwie angeboten werden und die Leute können irgendwie zusammen in einem Zeitraum X 400 Bestellungen machen, bekommen alle wie Corporates 30 Euro Rabatt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Idee jetzt von mir kopierst, ist erstmal sehr, sehr gering, weil du hast die emotional nicht durchlebt. Du bringst also diese ganzen Synapsen, die sich in meinem Kopf um diese Idee gesponnen haben, nicht mit. Du hast vielleicht auch nicht dieses Wissen, die Ressourcen. Und du musst es gleichzeitig abwägen mit deinen anderen Alternativen, die du hast. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich dir die Idee erzähle, obwohl die natürlich brillant ist
super
und ich durch die Decke gehen werde, ist also sehr, sehr gering. Und so ist es beim Design Thinking oder bei diesem Prozess in Ansätzen auch. Ja, du kannst natürlich Erfahrungen, die du gemacht hast, Gespräche, die du gemacht hast, implizites Wissen, Rhetorik, Mimik, das kannst du niemand erzählen oder eins zu eins übertragen. Deswegen ist dieser Prozess extrem wichtig.
Aber genau da prellen ja zwei Welten aufeinander. Weil, wenn du dich an unseren Fall erinnerst, das erste, was wir gemacht haben, war ein NDA. Damit quasi die
Hab ich
Gefahr.
Den unterschrieben?
Hast du geschrieben? Ja, ich glaube, du hast unterschrieben. mit der Gefahr, also eine der ersten Diskussionen und Fragen generell war, wie ihr geht in den Coworking Space, wie ihr holt euch andere Leute zu solchen Interviews, solchen Themen zu. Was passiert denn? Die können doch einfach unsere Idee nehmen und dann gehen sie damit raus und machen das selber.
Ja,
das war die größte Angst. Und ich persönlich, so als Mittler zwischen den zwei Welten, sage ich mal, habe ziemlich viel Zeit auch damit verbracht, überhaupt den Leuten beizubringen und zu sagen, nein, die Idee ist nicht einfach kopierbar. Mhm. Aber das ist gerade im Mittelstand, glaube ich, gerade wenn es um Innovationen leben ja auch von Offenheit heutzutage. Aber das ist so, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte überhaupt, wo der Mittelstand auch das auch verstehen muss.
Ja, das stimmt. Also ich habe es natürlich total verdrängt, weil ich habe das unterschrieben, aber ich habe mir Gedanken drüber gemacht. Natürlich eine große Diskussion, wie misst man Innovationskraft und ich habe mir mal damals, als ich in der Schweiz gearbeitet habe, habe ich mir mal sagen lassen, dass die Schweiz mit das innovativste Land sei, gemessen an den Patentanmeldungen. Ich kann mich auch noch erinnern, meine wissenschaftliche Laufbahn. Was ist Innovation gemessen am Grad der Patentanmeldung und Co.? Ich glaube, das hilft einfach nicht. Ich glaube, dass eine Patentanmeldung, das kann dazu führen, dass du ja enormen Marktvorteil hast und irgendwo reinkommst. Aber ich glaube, heutzutage sind diese Patentphilosophien und Denkweisen eher hinderlich, weil du halt komplexer, offener agieren musst und in Zukunft in digitalen Kontexten noch viel, viel stärker, als es bisher der Fall ist, weil du einfach, glaube ich, Marktvorteile haben kannst, Stichwort Plattformökonomie, die du allein nicht hinbekommst. Und das heißt, ein NDA, ja, klar, würde ich irgendwie mir auch Sorgen machen, kopiert mein Ding irgendjemand, aber mein Reflex ist halt, wenn du ein cooles Team und Mitarbeiter hast, die sich für deine Idee identifizieren und damit reinkommen, versuch die Leute irgendwie anzudocken, weil du wirst eh im Zweifelsfall als Mittelständler das Problem haben, die 5 High Potentials zu generieren, die nachher dein cooles Startup-Ding dann irgendwie umsetzen. Also.
Und meine Philosophie war auch immer, wenn du die Idee hast, wenn du ein cooles Team hast, wenn du mit Leidenschaft dabei bist, dann bist du den anderen eh immer 2 Schritte voraus. Ja. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Gefahr, beziehungsweise die Gefahr, dass du kopiert werden kannst, ist immer da. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Wenn jemand mit richtig viel Geld reinbrischt, eine Idee kopiert, aber wie du schon sagst, so eine Idee mit Leidenschaft voranzutreiben, das Wissen zu haben, die Empathie, also allein die Leute, dass die überhaupt mitbekommen, was steckt denn dahinter, das kriegst du halt nicht einfach so in einem Gespräch vermittelt.
Die echten Unternehmer, die waschechten.
Da sind wir wieder beim Unternehmertum.
Die ihr eigenes Ding machen, die eigene Ideen haben, die Leidenschaft haben, das Know-how, die Fähigkeiten, um vielleicht auch größer zu denken, Dinge umzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass diese Personen in deinem Programm landen, in so einem Ding, weil die halt einfach viel mitbringen. Und ich glaube, alle großen Exits, die ich in Berlin kennengelernt habe und Unternehmer, auch in Innovationsprogrammen, sind immer die Personen, die am meisten anecken in solchen Formaten. Also wenn du die schon gewinnen würdest, wäre mega Mehrwert, aber ich glaube, es ist schon mal ausgeschlossen, dass die Typen, die ihr eigenes Ding machen und so viel mitbringen, überhaupt deine Idee kopieren wollen, weil dafür haben die eigentlich meistens zu viele eigene coole Dinge am Laufen.
Wenn wir beim Design Thinking, diese zweite Säule für mich ist ja dieses eben schnellstmöglichst einen POC hinbekommen. Dass man einerseits natürlich ein Erfolgserlebnis hat, dass man seine Ideen, sage ich mal, rüberbringen kann, besser kommunizieren kann, dass man das direkt verproben kann, auch das erste Feedback direkt bekommt. Und das Schönste daran finde ich ja, dass du hinter der Stufe eigentlich was bekommst, was du dann weiter pitchen kannst, in Anführungsstrichen. Mhm. Also so intern schauen kannst und sagen kannst, guck mal, wir haben uns nicht nur eine Idee im stillen Kämmerchen überlegt und das wäre unsere Idee, gib uns mal 10 Millionen dafür, sondern du kannst sagen, wir haben die Idee auf Basis von Interviews, also halbwegs marktrelevant gemacht. Plus, wir haben einen Proof of Concept gemacht, den wir auch marktrelevant schon mal das Feedback haben einfließen lassen. Das heißt, wir haben ein besseres Gefühl dafür. Gibt natürlich dann fürs Folgeinvest, sage ich mal, fürs Follow-up, ein viel besseres Gefühl. Wie ist so deine Erfahrung für diese zweite Phase? Auf welche Elemente kommt es dort an?
Die Phase ist in der frühen Phase eigentlich nur fürs Team wichtig.
Okay.
Wenn man ehrlich ist. Das Wichtigste ist, dass das Team eigentlich zusammenbleibt oder zumindest die wichtigsten Treiber der Idee in diesem Team drin bleiben, weil du bist in der ersten Phase erstmal im Lernumfeld. Und streng genommen, wenn wir sagen, fail early, fail cheap und Lernkultur, ist es dann eigentlich am sinnvollsten, die ganzen Lernerfahrungen und die hypothesengetriebenen Ansätze und Probleme einfach offensichtlich zu machen und die ganzen Stakeholder-Gesellschafter mit in den Entscheidungsprozess zu nehmen. Das ist aber nicht einfach, weil du natürlich zwischen Old und New World natürlich erstmal in einem Success-Driven Business unterwegs bist. Mhm. Das heißt natürlich, kein Team will per se immer sagen, das war total Bullshit und eigentlich haben wir nur gelernt, dass die Idee nichts funktioniert hat und bitte gibt uns nochmal 15.000 Euro, um nochmal 3 Wochen weiterzuarbeiten. Das wäre irgendwie auch richtig, aber...
Was wollte ich gerade sagen? Eigentlich richtig wäre vom Prozess richtig,
her. Aber das kriegst du von vornherein, von der Akquise, vom Mindset nicht rein. Also ich würde mal sagen, 90% der Innovationsprogramme sind nach wie vor so gestufft. Es ist eine Success-Story und du strickst halt deine KPIs und was auch immer drumherum. Es ist eine coole Zeit und du findest immer Gründe, warum. Auch von Gesellschafter, von Geschäftsführer heißt das natürlich, wenn er das ermöglicht, muss er auch gewährleisten, dass diese Learning-Phasen, was ich gelernt habe aus meinem ersten MVP, ich bin total gegen die Wand gelaufen, dass das wieder einzahlt auf meine Innovationskultur, auf meine Folgeprozesse, was natürlich oft auch nicht gegeben ist, weil du halt doch irgendwie kurzfristige Maßnahmen machst. Und daher kann man es natürlich auch nachvollziehen, wenn die auch eher gern Success-Stories hören. Das heißt aber, Vorteile sind durch diese Hervorgehensweise natürlich, dass du eine klassische Pitch-Struktur aufbaust, Kundenperspektive einnimmst und jetzt nicht ganz so tust, als wäre das Millionen-Business, sondern ja eigentlich, wie wir es auch gemacht haben, im Idealfall sagst, das sind die nächsten Folgeschritte, wir würden das auch agil empfehlen und in so einem Team und mal gucken, wo die Reise hingeht. Und die Key-Message ist ja dann immer zu sagen, Pivots zu machen, wenn wir ein cooles Team haben und ein bisschen Budget, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir diese Idee in eine Richtung weitertreiben können, wo wir dann auch Business machen können. Ich meine, das ist erstmal alles, was du zu dem Zeitpunkt sagen kannst. Das zweite ist auch von der Art der Pitch-Kultur Gesellschafter. Man müsste ihnen ja auch Zeit einräumen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also wir können ja auch Zahlen erfinden und sagen, das war eine Marktanalyse und die Probanden haben alle gesagt, oh yeah, ich will das morgen kaufen für 10.000 Euro und so. Das klingt ja alles irgendwie fancy, aber solange der Gesellschafter, der Entscheider, Decision Maker nicht die Wissensqualität, Entscheidungsqualität hat, wo er weiß, das war auch so. Das ist, glaube ich, auch in Höhle der Löwen etwas, was da immer unter den Tisch fällt. Normal beschäftigst du dich natürlich mit dem Thema, mit dem Markt, mit dem Potenzial. Klar. Was habt ihr gemacht? Und dadurch fällt es dir vielleicht auch leichter, deine Entscheidung, ja, dein Wissen irgendwie einfließen zu lassen. Im Idealfall versuchst du, die Leute zu integrieren.
Wollte ich gerade meine Frage. Hast du schon mal, also mal konkret, hast du schon mal Entscheider mit dabei gehabt? Hat das besser funktioniert? Ja. Weil ich habe mir, also wenn ich mir vorstelle, die Entscheider mit in diesen ganzen Phasen drinne zu haben.
Wie die, bei euch hatten wir ja auch einen Entscheider mit drin, Geschäftsführer. Die Frage ist immer, wer entscheidet final und welche Abhängigkeiten von der Entscheidung gibt es intern noch? Also weil wir haben ja viel mit Konzern einfach auch zu tun. Da hast du eigentlich, ich hatte es zumindest selten, entweder ist die Idee so geil und die fliegt irgendwie, ja, das kann passieren, dann ist es so ein bisschen No-Brainer, dann ist es, brennt das Team auch so und du hast ja eben die lange Phase gehabt, dass du nachweisen konntest, dass dein Business-Potenzial drin ist. Das hatten wir einmal bisher, muss ich ehrlich gestehen. Ansonsten ist es immer so ein bisschen Wabong-Spiel zwischen, was hast du an Ressourcen, an Möglichkeiten, und du kannst nicht alle Stakeholder in Decision Maker irgendwie berücksichtigen. Also du hast irgendwie einen guten Ansatz, dein Abteilungsleiter oder wer auch immer sagt cool und go for it, aber es kommt noch eine andere strategische Entscheidung mit rein, die halt sagt, aus strategischen Gründen wird die Idee woanders weitergetrieben, wir mögen die Zielgruppe nicht, also es kann halt leider ganz, ganz oft passieren. Als Beispiel, wir haben mal, ich glaube, 7 Monate Needfinding gemacht für eine große Bank, wo wir uns wirklich in ein Themenfeld tief eingebohrt haben und nach 7 Monaten sagt halt ein anderer Vorstand, der halt leider nicht bisher in diesem Projekt mit drin war, dessen Meinung aber auch irgendwie Gewicht hatte, sagt halt total falsche Zielgruppe. Okay, dann ist halt Game Changer und ja, das war's dann halt erstmal.
Okay. Du hast für mich gedanklich einen Schritt zurückgegangen. Wer ist denn eigentlich der Erfinder von Design Thinking? Also Blattner hat es ja nur quasi in Amerika kennengelernt, hat es damit nach Deutschland gebracht. Und vielleicht kannst du da nochmal, also ich weiß nicht, wo das genau herkommt. Ich weiß aus Agenturenumfeld. Das ist, glaube ich, das, was ich noch weiß.
Nee, den Prozess, um das dann bekannt zu machen, war IDEO, eine Innovationsagentur aus dem Silicon Valley, aus Stanford, genau. Die letztendlich wie das häufig so ist, Copycat ist nicht eins zu eins, aber die aus der Systemtheorie, aus Designprozessen halt viele Dinge zusammengesetzt hat und sich irgendwann mal den Aufwand Tim Brown und die Gründer damals gemacht haben, zu sagen, hey, wie können wir eigentlich unsere Vorgehensweise mal standardisieren, mal festhalten, mal niederschreiben, was passiert da eigentlich, welche Phasen durchlaufen wir in unserer Innovationsagentur, in unserem Gestaltprozess, welches Mindset ist dahinter, damit wir nicht immer irgendwie 6 Monate, ein Jahr Leute schulen müssen, damit sie für IDEO irgendwie coole Ergebnisse entwickeln müssen. Das ist auch gleichzeitig ein guter Hinweis, so, damit wir nicht 6 Monate, ein Jahr Leute drin ausbilden müssen, sondern damit okay. wir vielleicht einen Studiengang haben, die das uns schon abnehmen und wir halt unter Umständen dann Leute direkt von der Uni abwerben, von Stanford, die halt in Design Thinking geübt sind, dieses T-Profil haben und wir halt viel einfacher, schneller mit ihnen arbeiten können. Aber so ist, okay. ist halt nicht 3 Wochen, sondern es ist halt ja, eine Ausbildung, eine Phase, die du tiefergehend durchläufst, um danach dann auch nochmal nach deiner Ausbildung bei IDEO halt deine Erfahrungen machst im echten Kontext. Also IDEO und Tim Brown und die Konsorten, die das bekannt gemacht haben.
Okay, sehr spannend. Wenn ich mich jetzt weiter zu dem Thema informieren möchte, was wäre so für dich die absolute Best Practice, Lektüre, Podcast, Videofilm, keine Ahnung?
Oh, ja.
Ich sehe hier den ganzen Stapel deiner vielfältigen Bücher.
Es gibt tatsächlich ein Design Thinking Buch, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Deswegen muss ich mir kurz mal so eine Behelfslücke schlagen. Es gibt ein Buch, The Moment of Clarity, der Moment der Klarheit, was diesen, am Beispiel von Lego, diesen Empathy-Prozess, den du auch erlebt hast, ganz gut beschreibt. Ja, wie schafft man es eigentlich, Nutzer zu verstehen, auf andere Perspektiven zu kommen? The Moment of Clarity, Harvard Business Review Press von Christian Matzbjerg und Mikkel B. Rasmussen, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Werde ich dann auch nachträglich unten verlinken.
Als schnellen Einstieg, um diese längere Prozedur wegzulassen, natürlich Design Sprint von Google, von Jay Knapp.
Ja, habe ich auch daheim.
Sind zwei Personen, der andere wird immer vergessen, aber Jay Knapp hat das schon ganz gut gemacht. Ja, und gibt es auch viele Online-Tools dazu. Ja, und dann gibt es noch ein Buch, da muss ich mal gucken. Design Thinking, was ich immer ganz hilfreich fand, weil es mehrere Phasen und Anwendungsbeispiele irgendwie integriert hat.
Also ich sage, ich erwähne nochmal, hier stehen bestimmt 7 Reihen von, weiß ich nicht, hunderte von Büchern über Agile Innovation, Brand Planning, was haben wir da noch? Coactive Coaching, Weisheit, Website Boosting oder so ein altes Buch.
Ja.
Also sehr viele, das Handbuch für Startups, sehr viele Bücher hier.
Wobei, die Kernaussage ist ja, du kannst zwar viele Sachen lesen, aber du musst es einfach tun und anwenden. So habe ich mir Design Thinking letztendlich auch beigebracht. Du hast ein Grundsetting, den Prozess, ein paar Methoden, mit denen fängst du an und dann guckst du einfach, was funktioniert, in welchen Kontexten, mit welchen Teams. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, um halt offen dich frei zu schwimmen, weiterzuentwickeln, weiter zu lernen als irgendwelche Standardwerke. Also du kannst dir das irgendwie durchlesen, aber do it, ja.
Ja, also gerade wie gesagt, diese Empathie, dieses Erleben, das kann ich selber bestätigen, wenn man es einmal gemacht hat, es verändert einen grundlegend von der Art und Weise, wie man solche Sachen sieht. Und du bietest ja, glaube ich, auch so Design Thinking Kurse, beziehungsweise Coaching, klar, du bist Berater, bietest du eh an, aber in der Richtung auch Kurse, beziehungsweise auch an, wenn man jemand sich mehr informieren möchte, wenn man sich austauschen möchte, kann man natürlich jederzeit auch bei dir auf beweggrund.xyz.
Genau.
Habe ich es richtig?
Ja. Beweggrund deswegen, weil mein Ansatz vom Lernverständnis, ich habe ja mal irgendwie Medienpädagogik und Kommunikationspsychologie studiert und ich weiß irgendwie noch, Lernen finden im sozialen Kontext statt und auch in realen Kontexten ist dann am stärksten. Das heißt, ich habe eigentlich immer versucht, Design Thinking, diese ganzen Methoden an echten Projekten auszubilden. Also wenn du willst, war dein Projekt nichts anderes als eigentlich Methoden Mindset auszubilden, weil im Idealfall hast du selten die perfekten Experten in einem KI-Umfeld und die Methodenkompetenz, wo du dann den Gestaltprozess anleitest. Und der Erfahrung nach ist in realen Kontexten funktioniert dein Gehirn, deine Unterscheidung, deine Vorgehensweise anders als irgendwie so spielerisch. Das heißt, ich bilde eigentlich Personen immer in aufgrund von realen Problemstellungen, die ich gut vorbereite und Co. aus, damit sie von ihrem älteren Mindset logisch durchdacht irgendwie verstehen, was dort passiert, die in Arbeitsschritte nachvollziehen können, ja, um dann in kleinen Schritten sich neuen Feldern sowohl arbeitstechnisch, aber dann auch von dem Ergebnis, von der Innovation annähern können. Das ist eigentlich so meine Philosophie. Damit fahre ich immer ganz gut, ja, reale Kontexte, individuelle Vorgehensweise und ja, tiefgründige Beweggründe letztendlich zu gestalten.
Sehr schön. Dann sage ich an dieser Stelle recht herzlichen Dank, Oliver. Wir werden sicherlich noch weitere Podcasts machen zu den verschiedensten Themen rund um Innovation. Und genau, und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, ja, euch auch.